Mein heutiger Gesprächspartner ist mir ein Begriff, seitdem ich als kleiner Junge so cool sein wollte wie meine großen Brüder. Produkte von Titus inspirierten meinen ältesten Bruder, seine eigene Halfpipe zu bauen. Und meinen anderen Bruder zum Kauf eines völlig unpraktischen, aber extrem coolen BMX-Fahrrads. Ich für meinen Teil gab irgendwann auf, einen guten Olli, geschweige denn einen Kickflip zu machen. Das Leben von Titus Dittmann hat viele Gesichter. Extremsportler, Lehrer, Skateboard-Pionier, Serienunternehmer, Rennfahrer, Stiftungsgründer und Keynote-Speaker. Das kommt wohl dabei heraus, wenn jemand sein Leben mit brennendem Herzen führt. Ich durfte Titus in Münster besuchen und mit ihm darüber sprechen, warum er wegen seines Spitznamens beinahe sein Studium nicht abschließen durfte, wie ausgefeilt er als Schüler geschummelt hat und trotzdem Lehrer geworden ist, und was die kölsche Lebensart mit tibetanischer Lebenskunst von Mönchen zu tun hat. Diesmal findest du das Gespräch auch wieder auf YouTube. Dort würdest du dann auch die eingeblendeten Fotos sehen, die ich Titus zwischendurch zeige. Aber hier bist du auch gut aufgehoben. Es ist schön, dass du dabei bist.
Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
Ich sag mal so, in dieser Phase, also so bis zu den Mid-30ern, so, da habe ich eher das Gefühl gehabt, ja, mich kapiert überhaupt keiner. Aber das lag auch daran, weil ich selbst noch gar nicht verstanden hatte, wieso bin ich so anders drauf? Woran liegt das? Ich sage immer, Schule macht zivilisationsfähig, aber selbstbestimmtes Lernen macht lebensfähig. Ich habe meinen Mitarbeitern immer gesagt und denkt dran, das Wichtigste ist, wir verkaufen keine Hosen, wir verkaufen ein gutes Gefühl.
Titus, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Danke, danke.
Ich zeig dir ganz zu Beginn ein Foto.
Da bin ich ja mal gespannt.
Schau mal hier, schau mal da.
Ach, wie geil ist das denn?
Das bist du und das bin ich. 2014. Das war in Bielefeld.
Aha.
Auf diesem.
Ja, ich krieg das alles nicht mehr so auf die Reihe.
Das ist klar.
Deswegen, ich bin da wirklich schon. Ich kann mich auch gar nicht trotz Bemühen dann an diese vielen, vielen, vielen Begegnungen mit den vielen, vielen geilen Typen erinnern. Da ist mein Hirn oder überhaupt, glaube ich, das menschliche Gehirn überfordert.
Ja, absolut. Ich neige dazu, mich auf meine Gespräche sehr akribisch vorzubereiten. Meine Zuhörer wissen das und wissen das hoffentlich auch zu schätzen. Mir ist im Vorhinein aufgefallen,
umso
dass...
Umso mehr schätzen die dann nicht, dass ich überhaupt nicht vorbereitet bin.
Du musst nicht vorbereitet sein.
Das gibt ja dann genau den Reiz. Du akribisch vorbereitet
genau. Und
ich werde dann emotional ausgezogen.
Das große Problem ist, deine eigenen Worte, ich lasse mich in Gesprächen nicht führen.
Nee, das ist nicht ganz richtig.
Ach so, okay.
Das meinen die mit mir sprechen.
Ach so.
Ich lasse mich unglaublich führen, aber aufgrund der Begeisterung und wie ich dann teilweise in sowas einsteige, haben dann meine Gesprächspartner das Gefühl, wie kriege ich den jetzt noch gestoppt? Aber im Prinzip ist das ja schon Führen, wenn man die Knöpfe bei mir drückt und nur Impulse gibt. Nee, das ist ja Führen hoch 10 und schon zack, springe ich drauf an und laber nur das, was du hören willst.
Das klingt nach einem guten Plan. Ich versuche dich ganz am Anfang einfach mal ganz eng zu führen. Und zwar gibt es in jedem Gespräch einen kurzen Steckbrief zu beginnen.
Ja.
Dein Name?
Titus Dittmann. Nee, im Pass steht Titus Eberhard Dittmann.
Dein Alter?
Mein Alter ist noch 70 Jahre, werde dieses Jahr 71, bin 1948 geboren.
Deine Heimat?
Meine Heimat ist eigentlich überall, wo ich gerade bin, fühle ich mich schweinewohl. Manche verstehen ohne Heimat den Geburtsort, den ich auch liebe, das Kirchen an der Sieg. Ich sage mal, das ist sozusagen der Punkt, wo die vier Leitkulturen Deutschlands zusammenkommen, nie aus dem... Aus dem Süden kommt der Westerwald, aus dem Norden das Sauerländische, aus dem Osten der Zeerland und aus dem Westen der das Rheinland. Und deswegen bin ich so multikulturell groß geworden.
Ich komme aus Altenkirchen im Westerwald übrigens.
Wie geil ist das denn? Da hast du ja auch AK auf Nummernschild.
Ja, genau.
Ja Gott, wir sind nur der nördlichste Zipfel des Kreises Altenkirchen. Und ich habe sogar schon mal von der Sie in der Zeitung einen Wettbewerb gewonnen, weil ich das Auto war, was mit AK am weitesten sich sozusagen von Siegen entfernt hat. Ich habe das war kurz vor Mauretanien, Spanisch Sahara, da unten die Ecke, da habe ich ein schönes Foto gemacht.
Du bist mit AK durch die Gegend gefahren.
Ja, ja. Dann hatte ich ein Jahr lang freies Parken in allen Siegerländern Parkhäusern. Ich habe aber in Münster gewohnt, das war dann nicht so günstig.
Deine Geschwister?
Zwei Stück, waren irgendwann mal mehr. Aber meine Schwester habe ich nie kennengelernt, weil das sind ja alles, das Übergangskind, ne? So von Krieg nach Nichtkrieg 1948, also war schon Nichtkrieg. Und mein älterer Bruder, 7 Jahre älter, hat noch da ein bisschen mehr von mitgekriegt. Und eine Schwester von mir, die ist gestorben, bevor der Krieg zu Ende war, an Mangelerscheinungen. Und danach gab es noch mal ein kleines Schwesterchen. Und das sollte ich vielleicht kurz erzählen, weil du hast gesagt, ich soll mich zwar kurz halten, aber vom Namen her ist das wichtig, weil meine Mutter, nee, nachdem sie die Tochter verloren hatte, also meine Schwester, die ich nie kennengelernt habe, die wollte natürlich unbedingt ein Mädchen nachlegen und früher konnte man ja nicht so vorher sehen, was da jetzt rauskommt, da musste man erstmal nachgucken, was hängt da unten dran und die hatte sich, glaube ich, so auf ein Mädchen konditioniert und dann kam dann so ein Rotzlöffel wie ich da raus und solange ich nicht denke oder mich mir das nicht bewusst war und so als Kind, hat sie mir immer so eine Mädchenfrisur wachsen lassen. Das war natürlich kurz nach dem Krieg, wo alle noch ausrasiert durch die Gegend liefen, war das natürlich sehr ungewöhnlich, wenn dann plötzlich so einer mit Prinz-Eisenherz-Frisur durch die Gegend lief. Und und das reizt zu Spitznamen und mein Taufname Eberhard, der ist ja für Kinder so schwer auszusprechen. Deswegen hat mein Bruder mich schon, ich glaube, ich war da 2 oder 3 Jahre alt, schon Titus genannt. Und dann haben alle übernommen, sogar meine Eltern, die Lehrer. Und weshalb Titus bei mir jetzt im Pass steht, liegt daran, dass ich während des Studiums, einfach weil Titus so normal war, auch die Professoren mir natürlich alle Scheine auf Titus Dittmann ausgestellt haben. In meinem Pass stand aber Eberhard Dittmann. Und als ich dann Examen machen wollte und dann als Langzeitstudent, habe ja doppelt so lang studiert, gab noch keine Regelstudienzeit, war das ein Problem, weil ich konnte kein Examen machen, weil ich keine Scheine hatte. Und dann war das viel schneller, zum Standesamt zu gehen, innerhalb von 3 Wochen meinen Vornamen zu ändern, weil ich hatte ja doch einen guten Grund. Und 3 Wochen später stand dann Titus Eberhard Dittmann in meinem Pass und ich konnte Examen machen. Bin natürlich froh, dass jetzt alles im Pass steht. Ist also kein Künstlername, sondern echt mein echter Name.
Ist dein richtiger Name.
Ja. Ja, sogar meine Eltern haben mich so gerufen.
Was ist denn dein Vorbild?
Ja, da könnte ich mit Kolani halten, habe heute Zeitung gelesen, der ihm gesagt hat, ich habe kein Vorbild, ich bewundere keinen, ganz so schlimm ist es bei mir nicht, aber irgendwo geht das schon in die Richtung. Hat vielleicht auch mit meiner Kindheit insofern zu tun, weil ich mit der Erwachsenenwelt schon, von Kindergartenzeiten und Volksschulzeiten nicht so richtig klargekommen bin, weil die mich alle immer für einen Loser gehalten haben und warum soll ich irgendeinen Erwachsenen, der mich dann, wo mich doch das ganze Establishment für ein Nichtsnutz hält, warum soll ich mir da ein Vorbild suchen? Ich habe dann immer gedacht, ich habe das so kompensiert, dass ich immer gedacht habe, du Alter, was du da kannst, das kann ich irgendwann auch und vielleicht sogar besser. Also ich hatte kein Vorbild in dem Sinne, sondern ich hatte eher einen Anreiz, es besser zu machen als diejenigen, die sonst als Vorbilder stehen.
Wie erklärst du dir das, dass du diesen Anreiz in dir hattest?
Das erkläre ich mir inzwischen ganz deutlich dadurch, dass ich seit 2 Jahren weiß, dass ich eigentlich als Kind und immer schon ADS hatte. Und heute ist das ja die große Diskussion. Ich habe ja sogar jetzt ein Forschungsprojekt aufgesetzt, Skaten statt Ritalin, um auch nachzuweisen, man kann diese chemische Zusammensetzung im Kopf auch durch entsprechendes Verhalten selbst ändern und dadurch mehr der Norm entsprechen. Das ist eigentlich der Grund, weil ich war halt anders drauf, weil meine chemische Zusammensetzung im Kopf halt anders war. Und ich gehörte halt zu denen, die nicht normierbar waren. Das ist ja dann keine Leistung, sondern du siehst es einfach nicht ein. Das hat auch viel mit Ratio zu tun, weil ich stand immer 6 in Latein, egal, auch in allen Fächern, immer wenn mein Kopf keinen Grund dafür gefunden hat, warum ich mich da quälen muss, um das zu lernen, weil ich das doch nie mehr brauche, gab es keine Chance für mich. Also das war nicht so ein bewusstes Realisieren und Überlegen, sondern unbewusst. Das hat es in mir gesagt, ey, was soll denn der Scheiß, warum sollst du eine Vokabel lernen? Und dann geht das einfach nicht. Wenn mir aber was Spaß gemacht hat und ich gemerkt habe, ha, das ist ja alles nur Logik und ich dieser Logik folgen konnte, dann knallte das einfach nur raus, ohne dass ich mich angestrengt habe, stand ich immer 1+ in Mathe. Ich habe auch nie was gelernt, keine Formel, aber wenn ich das verstanden habe, war das alles kein Problem. Ich habe in Mathearbeiten, wenn ich Differentialformel, die konnte ich nie behalten. Ich dachte, Gott, da habe ich so schnell abgeleitet, habe ich zwar länger gebraucht als alle anderen, aber ich bin immer zum Ziel gekommen. Also bei mir läuft nichts über Lernen, auswendig lernen, fremdbestimmtes Lernen, wenn nicht da plötzlich so eine intrinsische Motivation kommt, die entweder so eine Begeisterung hervorruft oder die Notwendigkeit, wah, das will ich erreichen und das brauche ich und dann alles dafür gebe. Aber für jemand anderen, nur weil er sagt, oh, du musst jetzt Latein lernen und wie sieht das denn aus und du brauchst einen geilen Abischnitt und so, das geht mir alles am Arsch vorbei. Oder ging mir alles am Arsch vorbei. Ja. Und deswegen habe ich ja jetzt auch das Buch Lernen muss nicht scheiße sein, was ich dir gleich noch schenken werde, geschrieben, wo ich nämlich dieses selbstbestimmte Lernen und dieses fremdbestimmte Lernen gegenüberstelle und für eine Balance eintreten. Mhm. Viele verstehen das miss und meinen, ich ziehe nur über die Schule her und sage, fremdbestimmtes Lernen, alle brauchen wir nicht, alle scheiße. Mhm. Ich muss zwar ein bisschen polarisieren, aber im Endeffekt kommt es auf die Balance an zwischen Fremdsozialisation und Selbstsozialisation eines Menschen. Und da habe ich halt festgestellt, dass diese Möglichkeit für Kinder und Jugendliche der Selbstsozialisation und des selbstbestimmten Lernens gleich gegen Null geht, weil das funktioniert nur in erwachsenenfreien Zeiten. Und die gab es früher zu Haus und zuhauf und heute nicht mehr. Ich bin in den 50er Jahren zur Volksschule gegangen und groß geworden. Keiner denkt über die Quantität der Pädagogik nach, alle nur über die Qualität. Die Qualität hat sich verbessert, ohne Ende, weil da ist dran geschraubt worden. Ob die perfekt ist, ist die andere Frage. Mhm. Aber die Qualität der Pädagogik, die hat so zugenommen, dass sie fast 100% einnimmt, weil Schule geht bis nachmittags, dann kommt der Förderwahn der Eltern. Selbst die kleinsten Babys stehen schon so unter Leistungsdruck, die lässt man nicht mehr in der Ecke Bauklötzchen aufeinander stellen und sagt sich, wie früher, wo eine Mutter 4 Kinder hatte, keine Putzfrau und nichts, oh Gott sei Dank, das kommt man nicht mit klar, hoffentlich braucht er noch 3 Tage für das dritte Bauklötzchen, kippt mir im Arsch immer rum, was er mit Hand aufstellt und lässt das Kind alleine, weil er sich selbst beschäftigt. Das ist zwar eine Rücksichtnahme oder ein Überlassen aus einem anderen Grund, weil man selber viel zu tun hat. Heute meint man ja, dass man was Gutes macht, wenn man sieht, oh scheiße, das braucht schon so lange, die Nachbarkinder sind bestimmt schneller. Jetzt muss ich dir mal schnell helfen und erklären, wie man das dritte Klötzchen besser oder dass man das versetzt und Dings und sowas alles. Kinder gibt man nicht mehr die Zeit, sich selber ein Ziel zu setzen, das ja wirklich mit 1000 frustigen Erlebnissen geht dauernd schief und immer wieder, wie heute beim Skateboardfahren. Nirgendwo sieht man Menschen mehr hinfallen, Dreck wegputzen, keinen Schreien, Blut weg im Gesicht und wieder. Warum? Sie machen es nicht für jemand anders, der sagt, oh komm hier, mach nochmal und Dings, du schaffst das schon. Nein, man will es. Man hat ein brennendes Herz, man will den Olli machen, für sich, für keinen anderen. Ja Gott, vielleicht will man noch in seiner Gesinnungsgenossenschaft auch noch punkten und bei den Freunden ein geiles, geiles Image haben. Aber man macht das für keinen Lehrer, für keinen, der einem die Aufgabe gegeben hat. Du, wir lernen heute einen Olli und sowas, das ist selbstbestimmtes Lernen. Dann jammert auch kein Kind, wenn das hinfällt. Wenn die Mutter sagt, ja willst du nicht mal auf den Baum klettern, wie auch immer, Ja, wenn man alleine im Wald ist, ist man Unternehmer. Man muss sich selber raussuchen und überlegen, kletter ich auf den hohen, oh nee, von 10 Meter tut das vielleicht so weh, ich mache erstmal 2 Meter, bis ich so richtig fit bin und so weiter. Heute empfiehlt das die Mami, dann klettert der Kleine hoch, fällt runter, ist die Mami schuld, großes Gezeter, da muss das Pflasterchen kommen. Früher haben wir, wenn wir nach Hause kamen, einfach nur die Löcher in der Hose versteckt, damit es nicht noch Ärger gab. Und das ist Unternehmertum, das ist selbstbestimmtes Lernen. Und ich gehe so weit, dass ich sage, man muss sich doch mal Gedanken machen, warum sind wir Exportweltmeister? Exportweltmeister? Und warum geben wir Millionen aus für Start-up-Förderung? In jeder Stadt gibt es einen Start-up-Hub und Höhle der Löwen. Ich selbst habe beim ZDF auch schon mal eine Staffel gedreht, Kampf der Start-up, war selbst Förderer der Start-up-Szene. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ey, verdammte Scheiße, warum muss man die denn alle motivieren? Warum sagt denn keiner, ey, wie geil ist das, selbstständig was zu machen, selbstbestimmt sich Ziele zu setzen und daran hart arbeiten und dann ohne Mentor, ohne Business Angel, ohne was weiß ich, geht das doch alle gar nicht mehr. Dann hab ich gedacht, wie kommt das überhaupt? Und da ist mir aufgefallen, die unsere Exportweltmeisterschaft tragen, sind alles alte Säcke, so in meinem Alter. Die sind in den 50er Jahre alle in den Wald geschickt worden, Unternehmer spielen und allein gelassen worden im positiven Sinne. Du kannst ja nur, wenn du ohne Erwachsenen irgendwo bist, spürst du überhaupt, dass du als Mensch Verantwortung hast, zumindest für dich selber und für dein Tun, weil wenn du dann sagst, das mache ich jetzt und das geht schief, dann merkst du auf einmal, scheiße, ich kann ja keinem die Schuld geben, ich habe das hier gemacht, dann lernst du Verantwortung zu übernehmen für dein Handeln. Kein Kind hat mehr überhaupt die Möglichkeit, weil erwachsenenfreie Zeiten gegen Null gehen. Und dann ist das kein Wunder, dass wir heute Manager für teures Geld in den Urwald schicken müssen, damit sie mal alleine irgendwie klarkommen und dann üben, was sie als Kind keine Möglichkeit hatten. Das passt für mich irgendwie logisch vollkommen zusammen, dass diese Balance zwischen Selbstsozialisation, Fremdsozialisation, also selbstbestimmt lernen, fremdbestimmt lernen, einfach verloren gegangen ist. Und da müssen wir alle drüber nachdenken. Und die Erwachsenen müssen sich zurücknehmen, weil die Erwachsenen, die haben nämlich das Gefühl, sie sind für alles verantwortlich, für die ganze Welt. Und alles, was das Kind irgendwann mal macht, das liegt nur an ihnen, nicht an dem Kind. Also wir vertrauen den Kindern auch nicht mehr. Und ich meine, wie hat die Natur uns denn eingerichtet? Ich meine, Schule gibt es da auch noch nicht so lange. Es war immer normal, dass ein Kind irgendwie, was weiß ich, auch mal alleine klarkommen musste und wie auch immer. Plötzlich geht das alles gar nicht mehr. Statistisch gesehen ist zwar die Welt weniger gefährlich geworden, aber alle haben mehr Angst. Das hat wiederum zu tun mit dem hohen Wohlstand, den wir uns erarbeitet haben. Das ist wie so ein gläserner Aufzug. Je mehr dieser Wohlstand nach oben fährt und man guckt da runter, desto mehr Angst kriegt man. Und Angst ist die größte Handbremse im Leben. Und deswegen haben wir alle unsere Probleme.
Wie oft triffst du jemanden, der genauso tickt wie du, wo du wirklich sagst, Mensch, wir sind hier quasi Seelenverwandte?
Das Verrückte ist, inzwischen, weil ich mir sehr viele Gedanken gemacht habe, ich meine, immerhin bin schon 70, hatte ja ein bisschen länger Zeit nachzudenken und so weiter. Als Kind, als Jugendlicher, noch als Student und auch als Lehrer, ich sag mal so, in dieser Phase, also so bis zu meinem bis zu den Mit-30ern, so, da habe ich eher das Gefühl gehabt, mich kapiert überhaupt keiner. Aber das lag auch daran, weil ich selbst noch gar nicht verstanden hatte, wieso bin ich so anders drauf? Woran liegt das? Alles noch nicht reflektiert hatte, mich selbst noch nicht so gut verstanden hatte und damit natürlich auch andere nicht so gut verstehen konnte, weil ich sag ja auch immer, Führung kommt nach Selbstführung. Also musst du erstmal selbst führen können, ehe du andere Menschen führst. Oder ja, Disziplin kann man auch noch verlangen, wenn man Selbstdisziplin hat. Oder einen Menschen überhaupt zu verstehen. Warum tickt der so komisch? Oder wieso sind alle Menschen so bekloppt? Oder was weiß ich. Da muss man erstmal an sich rangehen und mal analysieren, warum bin ich so ein Individuum und so bekloppt und so speziell drauf und warum ticke ich so, um dann zu verstehen, dass halt wirklich jeder Mensch, je nachdem, wie das hier oben gemixt ist, einfach komplett anders drauf ist und das nicht mit Bösartigkeit oder wie auch immer zu tun hat, sondern eigentlich auch mit Relativität und damit mit Toleranz überhaupt mal zu kapieren, verdammte Scheiße, so wie ich denke, ja, so denke ich. Und wo ich sage, das ist richtig und das ist falsch, Das ist jetzt meine Meinung. Warum, verdammt nochmal, kann nicht ein anderer Mensch sich genauso entwickeln und dann auch sagen, jo, das ist richtig, das ist falsch. Kann aber konträr zu deiner Meinung sein. Sonst hätten wir keine Kriege auf der Welt, sonst hätten wir nicht die kulturellen Unterschiede. Wir können doch nicht einfach hergehen und sagen, so ist es richtig, ja, dann sind wir beim Rassismus oder wie auch immer. Und das sind so Erkenntnisse, die man erstmal haben muss. Und dann lernt man auch, seine Ansichten, seine Gesinnung anders zu formulieren. Und wenn man die dann auch anders formuliert, weil man die Bedürfnisse und die Gesinnung der anderen Menschen viel besser einschätzen kann und respektiert, desto mehr verstehen dann einen auch die Leute. Und deswegen habe ich mit zunehmendem Alter immer mehr das Gefühl, heute könnte ich sagen, boah, ich habe bestimmt 90% Gesinnungsgenossen, die genauso drauf sind und so ticken und die alle nur unterm Establishment und
unterm, was weiß
ich, ja, würde ich so sagen, wenn ich mit Leuten rede, dann heißt es immer, boah, geil, ja, ich habe mich nie getraut und Dings, ja, eigentlich hast du recht oder wie auch immer. Also gut, 90% ist eine Zahl, ich sage es mal mehrheitlich einfach, ne? Kann man eh nicht richtig feststellen. Ich wollte ja nur sagen, so als Kind, noch unreflexiert, noch nicht so Lebenserfahrung, dann Schüler, noch gar nicht kapiert, was geht in der Welt ab, alles noch ernst nehmen, ja, alles noch glauben, zu glauben, dass es wirklich Gerechtigkeit gibt, irgendwann muss man ja erkennen, ja, was ist denn überhaupt Gerechtigkeit, jeder bastelt sich seinen Gerechtigkeitsgedanken selber zurecht. Ich bin inzwischen so weit, dass ich Philosophen liebe, die sagen, es gibt keine Wahrheit. Können wir auch mal drüber nachdenken, ne? Wer macht denn die Wahrheit, was ist denn bitte die Wahrheit, das ist alles so. Das Leben und auch das menschliche Individuum, ja, wie soll ich sagen, das ist alles so relativ und mir geht's besser. Das hört sich zwar an, als hätte man dann keine Orientierung mehr. Aber seit ich das wirklich ein bisschen mehr kapiert habe, dass das, was bei mir im Kopf vorgeht und meine Gesinnung und die Schlussfolgerungen, die ich aus meinem Leben und so was gezogen habe, dass ich nicht erwarten kann, dass diese Erlebnisse jeden in die gleiche Richtung und in die gleiche Gesinnung bringt. Allein dieses Bewusstsein, dieser verdammten Scheiß-Relativität, ey, die macht mich sowas von relaxed, sonst ärgert man sich doch sowieso immer, warum alle nur so bekloppt sind und sowas Unvernünftiges machen und was weiß ich, für jeden Scheiß auf die Straße gehen und meinen, dass sie ihre Meinung jetzt allen anderen aufzwingen müssen, überhaupt diese Erkenntnis mal zu haben, dass selbst wenn man intolerant auf die Straße geht und für Toleranz demonstriert, dass er der irgendwo ein Wahnsinn ist.
Wie wird ich finde das sehr eindrücklich, wie du das beschreibst. Und da kommt ja auch direkt dein Charakter hervor. Jetzt musst du natürlich denen, die dich vielleicht noch nicht kennen, definitiv mal erklären, wie wird denn so jemand bitte Lehrer?
Ja, das ist, ey, scheiße, kann ich nicht beantworten. Ich bin einfach Lehrer geworden, weil sich das so ergeben hat. Und so ist das auch im Leben. Das muss man einfach akzeptieren. Da liebe ich ja die Kölner. Ich glaube, die Kölner sind sowieso viel weiter als alle anderen. Nee, et war wie et war, da kannst du eh nichts dran ändern. Et is wie et is. Und et kütt wie et kütt. Und halt noch immer Jote jungen. Das meint ja nicht, dass einem alles scheißegal sein soll. Sondern das ist ja philosophisch. Der Kölner ist schon so weit, dass er sagt, was einfach nicht zu ändern ist, das musst du akzeptieren, sonst kannst du nicht glücklich sein. Das ist ja schon fast hier Tibet-Dingsbums, die mit der orangen Kutten, die Mönche, die halten ja auch so Vorträge und sagen, hast du ein Problem? Du bist unglücklich? Ja. Ja. Kannst du das Problem lösen? Ja. Ja, dann löse es und sei glücklich. Ja. Kannst du das Problem nicht lösen? Nein. Warum bist du unglücklich? Du kannst es nicht lösen, adoptiere es. Und das sagt das ja mehr aus. Und ich finde, ja, überhaupt sich dahin zu entwickeln, dass man unterscheiden kann zwischen Sachen, die vielleicht gegeben sind, die einfach nicht änderbar sind, weil es Naturgesetze oder was weiß ich ist, und Sachen, ja, wo man wirklich mit brennendem Herzen und Energie wirklich viel bewegen kann. Und die Leute, die viel bewegen, die kämpfen nie in die Richtung, wo nichts änderbar ist. Sonst können sie nichts bewegen. Und da sind so, das sind eigentlich, und da bin ich, ich habe eben gesehen, irgendwie hast du mir ja so geschickt, was dich alles so interessiert, ne? Und dann auch, wie kann man denn überhaupt so ein Unternehmen mit irgendwann mal 100 Millionen
Umsatz, da kommen wir gleich
und,
zu.
Was ich gemacht habe. Aber ist alles derselbe Grund. Alle derselbe Grund.
Bevor wir dahin, weil das ist eine ganz zentrale Frage, wie das zustande gekommen ist. Ja. Weil das, also ich kann mich dich jetzt nicht als Lehrer vorstellen, damit will ich dir nicht zu nahe treten, aber das, also die Lehrer, die ich kennengelernt habe. Also ich kann dir eins
sagen, dann gehst du jetzt wieder aus Sicht dieser, ich sag mal, übervernünftigen, rationalen, glaubenden Menschen aus, die dann teilweise Lehrer und Eltern sind und so weiter. Und auch das ist wieder so eine Sache, sich einzubilden, dass man rational ist und alles rational entscheiden kann und dass man diese Urgeschichten hinter sich gelassen hat, das ist ein Selbstbetrug. Das Reptiliengehirn ist nach wie vor da und das Leben ist viel einfacher, wenn man sich selbst zu seinen Trieben und seinen bekloppten Bedürfnissen einfach bekennt und nicht alle immer wieder erklären muss. Und das ist jetzt auch wieder, warum bist du Lehrer geworden? Ja, bin halt Lehrer geworden, war gerade Lehrermangel, haben gesagt, hey, wird Lehrer. Ich hatte aufgrund meines ADHS und den schlechten Erfahrungen und immer schlecht in der Schule und alle Erwachsenen immer nur, ich konnte auch machen, was ich wollte. Da war das Vorurteil, Loser, macht eh nur Scheiße. Ja, aber meine Erfolge hatte ich halt, nachmittags im Wald, meine Kumpels war ich der Hero, wenn ich gesagt habe, boah, da geht's lang, sind alle nicht mehr hergelaufen. Ja Gott, da kann ich mal einen halben Tag in der Schule, sitze ich halt da und ertrag alles und krieg halt mal wieder links und rechts eine Ohrfeige, weil ich halt mich mit interessanten Dingen unterm Tisch beschäftigt habe und mir aus einem Füller und einem Lineal ein Kampfflugzeug des Ersten Weltkriegs gebaut habe und dann mit einem Kuli noch und dann mit mir selber einen Luftkampf unter dem Tisch ausführe. Der eine Pilot macht den Looping, um hinter den anderen zu kommen und so weiter.
Angewandter Geschichtsunterricht.
Das ist, ja vor allen Dingen ist das, wie soll ich sagen, das ist kreativ. Das ist, da passiert was und so weiter. Du spielst gleichzeitig zwei Piloten, du musst dich dauernd hin und her. Das sind Lernprozesse. Was soll ich denn da manchmal so einer langweiligen Scheiße, die man nie mehr braucht, zuhören? Das haben leider die Lehrer nie verstanden. Und deswegen, ja, wurde ich dann.
Und deswegen bist du Lehrer geworden.
Gelernt. Nee, deswegen bin ich nicht Lehrer geworden. Ich bin einfach Lehrer geworden. Ja, das ist vielleicht so ein kleiner Grund gewesen. Nee, ich bin deswegen Lehrer geworden, wirklich, weil eigentlich wollte ich Elektriker werden, weil alle in meiner Familie Elektriker waren. Und deswegen habe ich mich auch geweigert, aufs Gymnasium zu gehen. Das war aber auch Versagensangst. Wenn du dauernd von der Erwachsenenwelt so als anders wahrgenommen wirst, da hast du auch keinen Bock, da dauernd den, ich konnte ja den Leuten gar nicht so ordentlich gerecht werden, spürte aber immer, dass ich kein kleiner Dummer bin.
Du hast in der Schule nicht nur mit Flugzeugen unterm Tisch gespielt, sondern du hast auch gelernt, sehr ausgefeilte Schummelmethoden zu optimieren. Welche fällt, weil ich finde diese Passage in deinem Buch Brett für die Welt besonders passend. Welche ist dir denn da so, auf welche bist du am stolzesten?
Also das war, muss man jetzt sagen, ich habe eben von der Volksschule geredet, jetzt ist schon Gymnasium. Ich habe dann Abitur nachgeholt auf dem zweiten Bildungsweg. Damals war das noch ganz kompliziert. Und ich habe das Abitur mir dann auch nur zugetraut, weil es wurde extra ein Schmalspur-Abitur eingereicht, weil es fehlten Volksschullehrer. Und das ist ja immer bei Planwirtschaft, ne, die wir ja nun mal haben. Entweder müssen alle Lehrer werden, da gibt es Lehrerschwemme und dann will man wieder keine Lehrer haben. Dann gibt es wieder einen Lehrermangel. Und ich bin in der Zeit halt zur Schule gegangen, war Lehrermangel. Und dann überlegt man, wie können wir jetzt Lehrer generieren? Ja, und da wurde das Abitur, gab es ein Schmalspurabitur, muss man kein Latein und nichts und so weiter machen. Dann durfte man Volksschullehrer werden. Und dann ging man zur pädagogischen Hochschule, alles so eine Stufe klein am Start. Jo, vielleicht, das ist ja gar nicht so, okay. Und so weiter. Bei der mittleren Reife habe ich gemerkt, ach, die kochen alle nur mit Wasser. Also machst du ein normales Abitur. Und dann kurz vorm Abitur habe ich gedacht, ja Gott, kochen alle nur mit Wasser, dann studierst du auch auf Lehramt und wirst Gymnasiallehrer. So hieß er damals noch. Und diese Schummelmethoden, die musste ich ja dann zwangsläufig anwenden, weil sich in mir alles wehrte, irgendwie Latein zu lernen. Und dann habe ich halt mein anderes Wissen, was ich mir sozusagen beigebracht habe. Ich war immer ein großer Bastler, habe schon sehr früh gelötet und kleine Funkgeräte gebaut und was weiß ich alles. Ja, und dann habe ich einfach im Internat mit einem Freund nachmittags in der Handwerkwerkstatt, die zum Basteln da war, oder im Bastelraum hieß das, Ja, haben wir dann schöne Sachen vorbereitet, mit denen man auch gut schummeln kann. Und jetzt könnte ich stundenlang, wo bin ich am größten stolz drauf gewesen? Ja, eigentlich am stolzesten war ich drauf, weil ich habe schon alle normalen Schummelmethoden durch und dann wird mir direkt vor den Lehrer gesetzt und dann funktioniert ja fast nichts mehr. Ja. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, da gab es so große Kulis und mein bester Freund, der war halt in Latein relativ gut, der hat dann immer schön übersetzt, hat die Zettel gerollt in Kuli. Ich hatte während dem Nachmittag Sportunterricht so Nägel unter sein Fenster eingeschlagen und einer am Toilettenfenster einen weißen Zwirnsfaden so da rumgelegt und dann einen Karabinerhaken so reingelegt. Da braucht den Kuli nur einen Karabinerhaken, hat aus dem Fenster geschmissen, hat mir ein Zeichen gegeben, ich bin auf Toilette, hab da dran gezogen, hatte dann die ganze Lateinarbeit, hab die dann so grob auswendig gelernt. Ich habe ja nur gefuscht, um eine 5 zu kriegen. Ich wollte ja nicht immer nur eine 6 haben. Und das ist hochgradig
kreativ.
Ja, oder also. Dann haben wir versucht, uns selber Funkgeräte zu bauen. Aber die Qualität war so schlecht, dass die Störgeräusche waren größer. Dann hatte ich mir dann hier extra einen langen Ärmel, hier so einen kleinen Kopfhörer und dann.
Hast du die Gelegenheit mal gehabt, deinem damaligen Lehrer oder den damaligen Lehrern das zu offenbaren, wie du denn getrickst hast?
Ja, die denken ja heute alle ganz lockerer. Wir hatten jetzt ein Klassentreffen, Abi 69. Ich habe ja das Glück, ich darf immer zweimal Abi-Treffen feiern, weil 68 bin ich durchgefallen, 69 habe ich dann gemacht. Habe mich aber ein halbes Jahr krank schreiben lassen, weil das war fürchterlich langweilig. Ich stand 1+ in Mathe und dann sollte ich auch noch das alles wiederholen. Und dann war aber noch ein anderes Abi wie heute. Man wusste nicht, wo man geprüft wird und man kann dich einfach nicht und da hat man halt gepokert. Und ich bin halt leider Gottes Latein ins Mündliche gekommen, weil wir zu gut gefuscht haben und haben die Arbeit rausgefunden und ich habe zu wenig Fehler reingebaut. Und dann habe ich Latein eine 4 geschrieben und dann wurde ich auf 4 bis 5 geprüft. Aber ich konnte ja noch nicht mal ein Wort Latein und deswegen habe ich dann natürlich dann 6 gemacht und was weiß ich alles. Und dann kam ich noch in Deutsch rein und da hatte ich gar nicht mitgerechnet. Und dann wirst du gefragt, womit haben sich beschäftigt und wenn du dann 2 Tage vorher den Teufelsgeneral mal im Fernsehen gesehen hast, dann wählst du das aus. Ne? Und wenn du aber nicht weißt, dass du deinem Abi geprüft wirst, dann guckst du auch nur mit einem Auge hin. Und so ist halt alles erstmal schiefgegangen.
Aber die Lehrer, mit denen hast du schon irgendwann mal sprechen können und hast gesagt, hier.
Ja, cool, ja, ich hatte auch coole Lehrer, die wirklich auch akzeptiert haben, dass die haben dann als einseitige Begabung bei mir hingenommen. Aber das ist eigentlich keine einseitige Begabung, sondern das war halt das ADS, was einen ermöglicht, wenn du für was Begeisterung empfindest und das auch logisch ist und das auch sinnstiftend ist, dann bist du leistungsfähig ohne Ende, weil es von dir rauskommt. Aber wenn das nicht passiert, dann bist du der schlechteste Schüler, den es nur gibt, weil du kannst dich einfach oder du bist resistent gegen Normierungsversuche oder gegen das, was andere von dir wollen. Und dann nimmst du jede 6 in Kauf, aber du sitzt da stundenlang und kannst nicht lernen, weil alles blockiert ist. Also ich hatte richtig coole Lehrer, mein Mathelehrer, der war super cool, weil der hat dann irgendwann gesagt, ey Tilo, solange du so stehst, du kannst Hausaufgaben, du kannst alles hier machen. Und er hat mich dann immer geweckt, wenn er was Neues gemacht hat. Und als ich dann Abi nachholen musste, hatte ich ja den Stoff schon. Und wir haben jetzt noch beim Abi-Treffen die Mitschüler, obwohl ich Scheißschüler war, von Noten her, haben mir gesagt, ey, das ist unfassbar. Weil der vorne beim Ableiten von Gleichung Probleme hatte, da hat er die nach vorne geholt und du hast ihm erklärt, wo es lang geht. Also das ist eigentlich extrem. Das ist, was soll ich sagen? Und deswegen finde ich ja, dass gerade Kinder, die so in Richtung ADS gehen, also Aufmerksamkeitsdefizit, ist in meinen Augen kein Aufmerksamkeitsdefizit. Ja doch, wenn man es für Fremdbestimmtes lernen, es ist ein Defizit für das, wo Eltern und Lehrer wollen, dass gelernt wird. Da gibt es ein Defizit. Aber es gibt genau das Gegenteil bei dem, wo sie selber lernen wollen, nämlich selbstbestimmt. Und dann gehen die ab wie Zäpfchen und da wird eine Potenz dieser Gesellschaft vorenthalten, nur weil man diese Normierung der Kinder als oberste Priorität hat. Und das geht ja gegen jegliche menschliche Natur. Ne? Du musst dich jetzt 3/4 Stunde für Mathe begeistern. So, jetzt hast du 5 Minuten zu relaxen und dann nicht zu denken, damit du gleich wieder fit bist und jetzt 3/4 Stunde Deutsch und so weiter. Also, könnt jetzt stundenlang weitermachen. Unser Schulsystem ist nun mal von den Preußen erfunden worden, damit die nicht so viel Probleme mit den Rekruten haben, damit die wenigstens eine gleiche Vorbildung und den gleichen Status haben. Das ist der Grund der Schule. Und da ist bis heute ja, eigentlich immer dran rumgeschraubt worden, aber nicht grundsätzlich was verändert worden.
Mhm. Du bist dann während des Studiums auf das Skateboarden gestoßen. Und ich möchte dir kurz ein Bild zeigen, wie ich auf das Skateboarden gestoßen bin. Und zwar für all die, die uns übrigens bei YouTube zusehen, die haben den Vorteil, die sehen auch die Bilder. Die, die uns nur zuhören, sollten das Ganze sich bei YouTube auch anschauen. Und zwar, das ist mein ältester Bruder und das ist seine selbstgebaute Halfpipe mit so einem, da hatte ich immer ganz viel Angst, ich war deutlich kleiner als er. Mhm. Und die waren sehr begeistert davon, die, also wenn du sprichst von brennendem Herzen, das ist das, was sie, so habe ich es in Erinnerung, das ist das, was die früher verspürt haben beim Skaten. Mein anderer Bruder hat sich dann das BMX gekauft und so bin ich mit Skaten in Berührung gekommen. Es hat aber nie wirklich geklickt, weil ich bin immer dazu geneigt, bei zwei älteren Brüdern es anders zu machen als meine Brüder. Und die haben halt dann, sind viel geskatet. Ich habe das auch mal probiert und habe da versucht, einen Ollie ordentlich hinzubekommen. Es hat aber nie so wirklich geklappt und dann habe ich da auch keine Lust mehr drauf gehabt. Wie bist du denn ans Skaten gekommen? Das kam ja fast vom Himmel gefallen.
Ja, genauso wie du es gerade erklärt hast. Ne? Du hast bei deinen Brüdern was entdeckt, was für dich eigentlich vom Verständnis her komplett neu war. Ne? Nämlich, Jugendliche in dem Alter, die eigentlich keinen Bock haben auf Schule, keinen Bock zu lernen und wie auch immer, dass es doch eine Art von Lernen gibt, nämlich selbstbestimmtes Lernen. Wenn sie das entdeckt haben, dass sie dann durch die Decke gehen und dass da Begeisterung entsteht, weil Skateboarding ist halt Selbstbestimmung pur. Und deswegen wirkt das so. Und deswegen ist Skateboarden auch mehr als ein Sport. Deswegen nenne ich das immer entweder bewegungsorientierte Jugendkultur, um zu sagen, dass das auch kulturell eine ganz große Rolle spielt, oder ästhetische Gesinnungsgenossenschaft. Weil man könnte sogar sagen, wer anfängt zu skaten und bleibt dabei, der ändert auch seine Gesinnung. Und das ist ja, wenn man jetzt Religionsgemeinschaft sagt, ist das natürlich nur ein Vergleich so aus Augen eines Soziologen, weil das Verhalten ähnlich ist, ist natürlich nicht religiös, aber nach außen wirkt es schon fast so, weil sich diese Skateboard-Gemeinde wirklich verhält wie eine religiöse Gemeinde. Sie haben was verstanden, was die anderen nicht verstanden haben. Und wenn es nur das ist, wie viel Spaß und Sinnstiftung dort bringt, 8 Stunden lang auf ein Treppengeländer zu springen und dann irgendwie da runter zu rutschen und alle Erwachsenen sagen, ey, sag mal, was soll denn der Schwachsinn, dann nehme ich doch lieber das Treppengeländer in der Hand und gehe zu Fuß herunter. Und die fallen dauernd auf die Schnauze und Dingsbums. Oh Mann, was für ein Schwachsinn. Und sie haben diese Sinnstiftung verstanden und das ist ein erhabenes Gefühl, was zu wissen und was zu spüren, was die Eltern und das ganze Erwachsenenwelt nämlich nicht versteht, oder sogar was zu können, was die Erwachsenen nicht können, spielt auch eine große Rolle. Und insbesondere, weil ich bin ja mit Skate-Aid inzwischen auch in Afghanistan und Syrien unterwegs, und wenn so ein kleiner afghanischer Junge, wo die Erwachsenen immer alles besser können, wo eine Altmännergesellschaft hält, wenn der plötzlich wirklich was besser kann als die Eltern, als der Lehrer, als der Mullah und so weiter, ja, meine Persönlichkeitsbildung kann gar nicht passieren, weil das, der Pädagoge redet von Selbstwirksamkeit. Man setzt sich selbst ein Ziel, man arbeitet hart daran, das Ziel zu erreichen. Man ist plötzlich leidensfähig und dann erreicht man das Ziel und schüttet selber so viel körpereigene Drogen aus im Kopf, dass man meint, man kann über das Wasser gehen. So euphorisch ist man. Erstens will man dieses schöne Erlebnis mal wieder haben, deswegen setzt man sich neue Ziele. Aber auch das Selbstkonzept des Menschen hebt sich dadurch. Der Mensch traut sich dann mehr zu. Mhm. Also das Selbstkonzept ist das, wie sich der Mensch sieht, was er kann, bewegen kann und wie auch immer. Und dann kann auf einem höheren Level diese positive Spirale wieder angehen. Und das ist Hammer bei dem Skateboarden. Das sind jetzt Erkenntnisse, die ich erst habe, seit ich das Buch geschrieben habe und mich richtig tief da reinbegeben habe und auch diese wissenschaftliche Forschung angeleiert habe mit der Psychiatrie und mit dem Sportwissenschaftlichen Institut, und wir vorher und nachher die Fähigkeiten der Kinder vergleichen mit ADS-Diagnose, wenn sie ein halbes Jahr Skateboard gefahren sind. Und dort wirklich diese Auswirkung, dieses selbstbestimmtes Lernen, was auch die Selbststeuerung verbessert und so weiter, ja, um das wirklich auch wissenschaftlich nachzuweisen, weil mein Ziel ist mal, ich möchte, dass Ärzte auch auf Krankenkassenkosten therapeutisches Skaten verschreiben können, wenn das wirklich in der Praxis so wunderbar funktioniert. Und jetzt habe ich ehrlich gesagt einen Faden verloren, was hast du mich überhaupt gefragt?
Die Frage war ursprünglich, dass dieser Moment, wo du mit Skaten in Berührung gekommen bist.
Ich hab's wieder.
Was war das für eine Situation?
Asi-Hügel in Münster. Also, ich war im letzten Semester auf dem Weg, Studienrat zu werden, hatte auch schon die Zusage einer Referendariatsstelle am Hittorf-Gymnasium hier in Münster. Und ich gehe damals mit meiner Freundin, heute Frau, das war 77, 78, so um die Ecke, 77 muss das gewesen sein, ja genau, gehe ich so am Aasee, also bei uns gibt es einen See, der ist ausgehoben worden. Aus dem Aushub ist ein kleiner Hügel gemacht worden. Beim Zoo. Naja, und da.
Schöne Ecke von Münster, keine Frage.
Und da habe ich das erste Mal Skateboarder live gesehen. Klar, war mir bewusst aus den Medien, dass es Skateboarden gibt. Ich war Extremsportler, ich war einer der ersten Drachenflieger, also Hängegleiter, wirklich Pionier, viele Berge erst beflogen. Ich habe die erste Snowboard-Weltmeisterschaft mitgefahren. Also immer, wenn was Neues kam, einer der ersten Windsurfer, immer Pionier sein war so schön für mich, halt aus diesen Gründen, die ich eben schon erklärt habe, weil man da halt dieses Selbstwertgefühl schön aufbauen kann. Man ist einer der wenigen, wo man selbstbestimmt, als Pionier bist du immer selbstbestimmt und deswegen kann man sich dort so schön entwickeln und so viel lernen, also selbstbestimmt lernen. Naja, und an der Uni und überall habe ich natürlich nur die normale Pädagogik gehört, die mich eigentlich gar nicht interessiert hat. Und da hatte ich immer nur in Erinnerung, scheiße, du musst jetzt hier da mit so pubertierenden Rotzlöffel, die musst du dann irgendwann alle motivieren, da die auch die Scheiße machen wollen, die du von denen willst und so. Und ich wusste das ja von mir, dass man nie Bock hat auf das, was die Lehrer sagen. Und auf einmal sehe ich da ohne Erwachsenen und ohne fremde Motivation eine Gruppe von diesen pubertierenden Rotzlöffeln. Und die konnten vom Lernen die Schnauze nicht voll genug kriegen. Die sind nur auf die Schnauze gefallen, immer wieder hoch. Die hatten nicht genug Skateboards, da haben die sich ja fast gezankt, wer jetzt als nächstes auf die Schnauze fallen darf. Und die wollten ja alle was lernen. Und die waren am Lernen. Und das war so faszinierend für mich mit meinen pädagogischen Antennen, wo ich bald an die Schule gehe. Da habe ich nur gedacht, wow, erstens, das musst du kennenlernen. Da muss ja irgendwas, muss da ja sein, die diese Power, diese Kraft ausmacht. Das wollte ich bei mir spüren, weil ich auch gerne motiviert bin. Und vor allen Dingen habe ich auch gedacht, wenn du mal Lehrer bist und du so ein Werkzeug hast, ja, du hast ja doch gewonnen. Das ist doch ideal, damit Jugendliche zu begeistern. Und dann habe ich das einfach probiert. Bin wie jeder Erwachsene natürlich auch erstmal auf die Schnauze gefallen und so weiter, habe aber direkt gespürt, was auch das Skateboarden mit mir macht und dass das auch super passte mit meinem Bedürfnis, auch die eigenen Grenzen kennenzulernen, im Grenzbereich die Kontrolle zu spüren. Das ist ja der Reiz bei Extremsportarten, ist ja nicht, dass man lebensmüde ist und sich der Gefahr gerne aussetzt, sondern ist genau das Gegenteil. Ich bin ein hyperängstlicher Typ und ich kriege das damit in den Griff, indem ich mich genau damit beschäftige, wovor ich Angst habe. Stelle dann fest, dass es keinen Grund gibt, Angst zu haben und dass man nur Angst hat vor dem, was man nicht kennt. Und wenn man sich damit beschäftigt und versucht, das kennenzulernen, dann kann man erst richtig beurteilen, mache ich das, ist das wirklich eine Gefahr oder ist keine Gefahr? Und so kann man sich unbegründeter Angst entledigen. Und deswegen bin ich immer, und dieses Gefühl in einem Grenzbereich, wo alle Angst haben und aufgrund dieser Angst auch gefährdet sind. Und wenn man sich damit beschäftigt hat und plötzlich einen Grenzbereich im Drachenfliegen, im Skateboardfahren oder wie auch immer kontrolliert und sich sicher ist, das habe ich im Griff. Ja, das ist das Erhabenste, was ein Mensch haben kann, dass er was im Griff hat, was fast der Rest der Republik halt nicht im Griff hat oder so. Das sind halt so Sachen, wo Persönlichkeit sich mitbildet. Und dann habe ich alles in der Praxis über das Skateboarden dann erfahren und jetzt setze ich da theoretisch um und dieses erste Bauchgefühl, was ich da hatte, war halt richtig. Man muss bedenken, 1977 hat der Tagesschausprecher noch ganz wichtig das Blatt in die Hand genommen, da hat mir noch so so Backenbader Koteletten und so. Und im Hintergrund eine kalifornisches Mädel, was so mit dem Skateboard fuhr, da stand da gefährliche Rollbretter. Und dann hat er dem deutschen Volk verkündet, dass 1977 die Bundesregierung sich zusammensetzt, um darüber zu beraten, ob man das Skateboardfahren nicht in Deutschland komplett verbieten müsse, weil eine solche Gefahr man doch nicht auf die deutsche Jugend zukommen lassen kann. Und ja, dieser Geist, der hatte mich natürlich auch, diese Medienbericht hat mir auch, oh Gott, Skateboarden, Kinderkram, also scheiße, nur gefährlich, für nichts gut. Deswegen habe ich mich da nie interessiert. Und dann habe ich plötzlich live kennengelernt. Mhm. Und jetzt muss man bedenken, als ich dann 78 in Referendariatsstelle angetreten habe, haben mich natürlich einige Schüler davon wiedererkannt, die zufälliger auf dem Hiedorf-Gymnasium waren. Und habe mich gefragt, ob ich nicht eine Schülersportgemeinschaft ins Skaten organisieren kann.
So eine AG, ne?
Ja, ja. Ja, okay, ja, früher hat man das halt anders genannt, Schülersportgemeinschaft. Da ich, glaube ich, schon immer sehr unternehmerisch und effizient gedacht habe und nicht unnötige Power verlieren will, wenn nichts daraus entsteht, ja, habe ich dann gedacht, wenn schon, dann versuch doch das auch, wie soll ich sagen, in deinen normalen Stunden soll reinzubringen. Und dann habe ich tatsächlich erreicht, dass ich meine zweite Staatsexamensarbeit, die man noch damals schreiben musste, darüber schreibe, dass ich untersuche, ob das Skateboardfahren als Schulsport geeignet ist. Und plötzlich waren 50% meines Stundensolls waren Skateboardfahren. Und da habe ich wieder gespürt, Konfuzius, such dir einen Job, den du liebst, du wirst nie mehr arbeiten müssen. Das ist das Geilste im Leben, wenn man das, was man am allerliebsten macht, dafür bezahlt wird. Das kann ich nur jedem empfehlen. Und so war meine Referendarzeit. Das war eine super Zeit. 50% meiner Stunden soll Skateboard gefahren. Und selbstbestimmt untersucht. Ja, okay, was mache ich? Die Kreativität. Dann habe ich musste ja irgendwas machen. Da habe ich sogar Skateboard-Fußball erfunden, so Regeln gemacht.
Skateboard-Fußball?
Ja, wie sieht das denn aus? Damit die unbewusst so irgendwie Skateboard fahren üben. Dann haben wir einfach, ja, da die Wand ist ein Tor, da die Wand ist ein Tor. Man darf den Fuß nicht auf den Boden nehmen. Und dann gibt es ja dieses Jetten, nannten wir das damals, oder Tic-Tacking oder wie das alles genannt wird. Also immer hinten auf der Kicktail treten und das Ding hin und her machen. Damit kann man dann beschleunigen. Man kann aber auch damit einen Ball treten. Ja, okay. Seitlich machen. Dann haben die gesagt, ja Gott, hier, wir dürfen nur mit dem Skateboard den Ball treten. Sonst gibt es keine Regel. Jeder kann machen, was er will. Zwei Mannschaften, zack, Hauptsache der Ball kommt da oben hin. Und oder Skateboard-Basketball. Ne? Da hat man nur eine Sekundenzahl, wie lang man den Ball festhalten darf. Ansonsten ist man auch wieder mit dem Skateboard zwischen zwei Basketballkörben gefahren und hat einen Basketball in der Hand. Einfach Quatsch, das hatte wenig mit Skateboarden an für sich zu tun. Aber das waren halt Versuche. Ja, wie kann man Skateboarden auch so in den Schulunterricht integrieren? Ja, heute denke ich natürlich komplett anders. Damals hatte ich noch dieses normale pädagogische Denken, dass man eine methodische Reihe und eine Taktik und was weiß ich und Didaktik und sowas alles braucht. Heute denke ich da ganz anders drüber. Na, heute ist meine Spezialität zu organisieren, dass gerade Kinder, wo alle sagen, die wollen nicht lernen, die sind demotiviert, die können nicht lernen, kommen in der Schule nicht klar. Für die machen wir Workshops und dann meinen die Eltern zwar, wir machen normale Workshops und da gibt's Trainer, aber eigentlich schmeißen wir nur die Skateboards in die Mitte. Wenn einer Hilfe braucht, klar, lassen wir die nicht alleine. Wir haben die Verantwortung, aber wir geben denen das Gefühl, es sind keine Erwachsene. Gott sei Dank wird ein Skateboarder nicht als Trainer oder Lehrer empfunden, die wir da dabei geben, sondern als Kumpel, der einem helfen kann. Und dann findet Lernen am Modell statt, sagt der Pädagoge. Das heißt, die gucken sich einen, der besser ist. Und wenn sie es immer noch nicht kapiert, dann gehen sie hin, bilden sich plötzlich Gruppen. Wenn man nicht drüber nachdenkt, meint man immer, Mannschaftssportarten hätten was mit Sozialkompetenz zu tun. Aber das ist ein Trugschluss, weil Mannschaftssportarten nichts in Mannschaftssport, sondern Sport grundsätzlich das Geilste überhaupt. Ja. Und man braucht ja auch das fremdbestimmte Lernen. Man braucht auch eine gewisse Normierung, um in einer Gesellschaft klarzukommen. Man braucht auch die Fähigkeit, in einem Team klarzukommen und sich einem Team unterzuordnen oder überhaupt gesellschaftlichen Gruppen unterzuordnen. Aber nur das macht nicht den kompletten Menschen. Bei uns fehlt momentan dieses individuelle, selbstbestimmte Lernen. Und da lernt man eigentlich so richtig, was Sozialkompetenz ist. Denn wenn ein Skateboarder in seinem Kinderzimmer sitzt, ne, und 3 Stunden darüber nachdenkt, in jeder Stadt gibt's ja einen Spot, wo so die coolsten Säcke und Säckinnen fahren. Und das ist dann meistens auch so eine Clique. Ja, ja, also Posse würde das in Skateboard-Sprache heißen. Wenn also an einem Spot eine coole Posse vorhanden ist und einer, der neu anfängt, Skateboard zu fahren, der sitzt zu Hause und überlegt sich, verdammte Scheiße, wie muss ich mich verhalten, dass die coolen Jungs mich akzeptieren, ich aufgenommen werde und mit denen fahren kann, was muss ich machen? Ja, über sich selber nachdenken und sein Verhalten, das ist der Beginn von richtig Sozialkompetenz. Und das wird unterschätzt. Sozialkompetenz entsteht intrinsisch motiviert in selbstbestimmten Lernen. Sozialkompetenz kann man nicht an der Schule lernen. Da kann man nur Normierung und Unterordnung in einen Teamgedanken oder in schulische Belange lernen. Alles wichtig. Aber dieses echte Lernen, Leidenschaft, Leistungsbereitschaft, Leidensfähigkeit, ein brennendes Herz, intrinsische Motivation, Sozialkompetenz, fester Wille, Ausdauer. Alles kommt von innen. Das kann man nicht fremdbestimmt lernen. Dafür brauchen Kinder wieder erwachsenfreie Zeiten, wo sie einfach auch mal Ungerechtigkeit in der Gruppe kennenlernen und damit umgehen können, wo sie verlieren oder halt mal nicht der Beste sein mit umgehen müssen, wo sie einfach das normale Leben kennenlernen. Ich sage immer, Schule macht zivilisationsfähig. Aber selbstbestimmtes Lernen macht lebensfähig.
Das gefällt mir. Du hast eben von deinem Bauchgefühl gesprochen, was angegangen ist, als du diese Skater das erste Mal gesehen hast. Und hast gesagt, das Bauchgefühl lag da richtig. Gab es mal eine Situation in deinem Leben, wo du jetzt rückblickend sagst, da hat mich mein Bauchgefühl getäuscht?
Ich sag mal so, damit die Menschen, die dir zuhören, jetzt nicht meinen, ich wäre so ein Bauchtyp, das stimmt überhaupt nicht. Weil ich bezeichne mich immer als, als rationalen Bauchmenschen mit emotionalen Kopfentscheidungen. Damit meine ich, dass ich habe wirklich aufgrund dieser Beschäftigung mit selbstbestimmten Lernen, fremdbestimmten Lernen, ist mir irgendwie aufgefallen, dass viele Sachen im Leben einfach, wenn sie richtig erfolgreich stattfinden müssen, sollen oder werden, das hat einfach eine Frage immer der Balance ist. Der Balance zwischen dieser Ratio, die uns ja Gott sei Dank auch mitgegeben worden ist und die sich immer weiterentwickelt. Inzwischen reden wir über künstliche Intelligenz. Aber auf der anderen Seite auch dieser emotionale Mensch mit den Trieben, mit seinem, mit allen Dingen, die wir, in den Anfangszeiten der Menschheit gebraucht haben, diese tierischen Voraussetzungen, um überhaupt überleben zu können, dann ist ja noch alle da. Und auch überhaupt so ein Gefühl zu haben, was ja auch wieder sowieso, das Gefühl ist ja auch eine Verwertung alles Rationalen, was du wahrgenommen hast, in einem, so einem imaginären Gefühl. Und deswegen kann man ja, das Bauchgefühl ist ja nicht zufälliges. Das Bauchgefühl ist ja nur, wenn die Balance stimmt, diese ganzen rationalen Schlüsse, die du aus irgendwelchen Eindrücken gesammelt hast, die ohne aufzuschreiben und Dings einfach nur, du spürst, wow, bei mir gibt das genau das Ergebnis. Und das ist ja schon eine Mischung. Also für mich ist das was ganz Positives und ich finde, wir entfernen uns viel zu weit weg davon, dass wir eigentlich Menschen sind, mit allen Fehlern behaftet, uns selber belügen und uns wirklich einbilden, dass ein Leben berechenbar ist. Alleine das macht ja schon ein Leben lebenswert und ist die Voraussetzung, um glücklich zu werden, dass man überhaupt kapiert, dass ein Leben nicht planbar ist. Und das wird auch viele Kinder vor dem Unglück bewahren, weil solange die Eltern nämlich meinen, dass ein Leben planbar ist und sich einbilden, dass man mit einer 1 plus in Mathe alles getan hat, damit die Kinder glücklich werden, das führt nur dazu, dass inzwischen 45% in Deutschland eine 1 vorm Komma haben im Abi. Also entweder waren wir in der 50er alle blöd, wenn ich eine 3
komme. So viele? 45%?
Ja, in einigen Gebieten, ja, ich habe da irgendwie, also Wahnsinn. Jetzt nicht festnageln, aber es alles ist gut. Extrem, aber so als extrem Tendenz. Hoch. Ja. Und die Tendenz geht immer weiter dahin. Ja klar, die Lehrerverbände sagen, jo, so geil sind wir, dass die immer besser lernen können. Nee, andere sagen, ja Gott, Inflation, wie auch immer, lassen wir mal alle dahingestellt sein. Ich finde, man muss grundsätzlich überhaupt über Notengebung mal nachdenken, denn die Note kann nicht die Voraussetzung sein für ein erfolgreiches Leben oder ein glückliches Leben, weil sonst könnte Jeff Bezos nicht mit Amazon so erfolgreich sein. Der hat in der Schule nie eine Note kennengelernt. Der war nämlich auf einer Waldorf oder also irgendeine Montessori oder irgendeine Schule, wo es keine Noten gab. Also das ist ja schon mal der Beweis, dass eine gute Note nicht Voraussetzung ist, um so erfolgreich zu sein. Ich bin dafür ein Zeugnis. Ich bin durch Abi gefallen und Gott, Unmengen. Ach, sogar der Chef von der PISA-Studie, der war auch in der Schule, wo es keine Noten gegeben hat. ich glaube, der Google-Gründer auch. Und also wie auch immer, daran sieht man, was zählt denn im Leben, um wirklich erfolgreich zu sein? Da zählen nämlich die Sachen, die ich eben alle genannt habe, die man selbstbestimmt lernt. Ich glaube, dieser Lee Jakuk oder wie hieß er, der Ford Chrysler-Manager, wie heißt er noch? Ach scheiße, ich habe so ein scheiß Namensgedächtnis.
Mir fällt mir jetzt auch nicht ein.
Lia Coco, in so ein amerikanischer, einer der erfolgreichsten Automanager. Ich glaube, der hat Chrysler wieder hochgezogen. Lia Coco, glaube ich, hieß er. Aber so ähnlich. Also verzeiht mir bitte, wenn ich das nicht alles so auf die Reihe kriege. Der hat auch mal gesagt, ich sage das jetzt mit meinen Worten, das Wichtige vom Unwichtigen oder das Wichtige zu unterscheiden oder Prioritäten zu setzen und seine Zeit gut zu nutzen, lernt man nicht in Harvard. Das muss man sich selber beibringen. Mhm. Und das, also unbewusst reden alle, die erfolgreich sind, immer davon, dass das Geheimnis für den Erfolg ihr selbstbestimmtes Lernen war, was sie dann unterschieden hat von allen. Ist ja auch ganz logisch. Wenn alle nur das lernen, was die Lehrer wollen, kann ja keiner besser sein, außer dass er besser auswendig gelernt hat. Da gibt es so kleine Unterschiede. Aber wenn jemand wirklich durch die Decke gehen will, ja, der muss auf das alles scheißen und muss sein eigenes Ding machen, was dann besser ist als alles, was man jemals lernen kann.
Das hast du gemacht. Du hast dein eigenes Ding gemacht und irgendwie wurde ja aus der Berufung dann ein Beruf. Wie ist es dir denn bitte gelungen? Und das ja die mit Blick auf die Frage, die du ganz am Anfang schon angesprochen hast. Ohne kaufmännische Ausbildung zahlreiche Firmen aufzubauen und ich habe was gelesen von um die 100 Millionen Euro Umsatz zu machen.
Ja, also insgesamt habe ich über 100 Firmen gegründet auch. Hat natürlich auch mit meiner Hyperaktivität etwas zu tun. Nee, hat aber auch damit zu tun, dass ich eben keine Zahlen gelernt habe und dass ich kein betriebswirtschaftliches Studium hatte. Ich sage inzwischen, das hat Riesenvorteile. Riesenvorteile, weil du diese Tunnel nicht hast. Und weil du das gar nicht so ernst nimmst, weil ich meine, die meisten machen ja Business genauso, wie mir damals gesagt wurde, ja nö, das hat die Oma schon so gemacht, das hat die Mutter so gemacht, das musst du jetzt auch so machen. Ja, was ist das denn für ein Grund? Ne? Und nichts anderes lernst du ja in der Betriebswirtschaften. Irgendwelche schlauen Professoren oder Leute, die irgendwelche Theorien aufbauen, die sich dann alle paar Jahre wieder ändern, die frisst man sich rein und meint, das ist das Nonplusultra. Auch die Wissenschaft entwickelt sich ja weiter, egal in welchem Bereich. Und da sind wir wieder bei dieser Relativität, die man erstmal kapieren muss, um leistungsfähig zu sein. Und wenn man jetzt nicht gelernt hat, okay, hier ist das Handbuch, ich beschäftige mich jetzt mit einem Markt, okay, da gibt's die Regeln, da gibt's die Regeln, dort muss ich ausrechnen und so, dann bin ich erfolgreich im Markt und so weiter. Da sag ich, und ich halte ja auch sehr viele Vorträge oder ja, Vorträge an Unis. Ich weiß noch genau, wie ich bei Hannover, Braunschweig, da gibt es einen Lehrstuhl für Entrepreneurship, die hat mich eingeladen mit Marschmeier zusammen und glücklicherweise hat Marschmeier sich krank gemeldet und da wurde ich gefragt, ob ich dann 3 Stunden reden kann. Da habe ich gesagt, nichts lieber als das. Ja, und dann habe ich 3 Stunden, ohne dass ich eine Betriebswirtschaft ausgehöre, habe ich da die Entrepreneurship lernen, die ja Betriebswirtschaft, was weiß ich, Ökonomie und alle sich da reinborgen. Und die haben mich deswegen eingeladen, dass ich genau sowas auch erzähle und denen sage, ey Leute, vor lauter, vergesst nicht, ihr müsst darauf achten, dass ihr vor lauter Bäume den Wald noch seht. Weil Betriebswirtschaft und alles Lernen ist sich mit den Bäumen beschäftigen. Aber der gesamte Überblick und so weiter, der kann einem dabei auch verloren geben. Und als Beispiel habe ich denen gesagt, und denkt immer dran, wenn ihr später in der Praxis seid, Mit wem habt ihr es zu tun? Ihr dürft nicht so tun, als wäre ein Markt eine berechenbare Geschichte. Der Markt besteht aus Menschen. Beschäftigt euch mit den Menschen, mit den Bedürfnissen und mit den Beknacktheiten und den Fehlern und Emotionen der Menschen. Und wenn ihr die verstanden habt in eurem Bereich, dann wisst ihr auch, wie ihr die ansprechen könnt. Dann könnt ihr Bedürfnisse wecken. Also ist viel wichtiger als nach irgendwelchen Formeln, einen Markt zu berechnen, ist es viel wichtiger, sich mit den Menschen, ja, und ganz ehrlich mit den Menschen zu beschäftigen. Und da muss man immer bei sich selber anfangen, weil sonst versteht man die anderen ja nicht. Die haben ja alle eine Fassade. Und wenn man hinter die Fassade blicken will, muss man erstmal hinter seine eigene Fassade blicken und mal merken, was man für ein unzulänglicher Typ ist.
Aber lässt sich Entrepreneurship dann überhaupt lernen in solchen Institutionen?
Ja, wo fängt Lernen an, wo hört Lernen auf? Es kann sehr nützlich sein, sage ich mal so, wenn man die Erkenntnis hat, dass man halt nicht meint, jetzt hat man mit dem Studium ein Handbuch fürs Leben. Hm. Allein wenn man die Erkenntnis schon hat und nur sagt, ja Gott, da kann man alle ja, Handwerker, wenn man Handwerk gelernt hat, deswegen ist man noch lange nicht kreativ. Mhm. Und Kreativität lernt man auch nicht unbedingt dadurch, dass man weiß, wie man mit dem Hobel vorgeht und so weiter oder mit der Kettensäge. Nee? Aber manche sind da ja so geschickt, dass sie Kunstwerke mit Kettensägen machen. Ist ja eigentlich auch eine handwerkliche Geschichte. Vielleicht kann man daran auch ganz gut erkennen, du lernst ein Werkzeug kennen, ein Handwerkszeug. Aber damit kannst du das noch lange nicht. Damit hast du auf einer sehr niedrigen Ebene ein kleines Know-how. Aber Business und Entrepreneurship findet auf einer anderen Ebene statt. Das ist People-Business, das ist sich beschäftigen, wenn du ein Partner hast, wenn du in Verhandlungen bist. Das ist alles eine menschliche Sache. Das findet alles auf einer anderen Ebene statt. Deswegen finde ich das so wichtig eigentlich, dass man sich dann auch mit Psychologie, mit Pädagogik, mit Soziologie und mit diesen ganzen Geschichten eigentlich auch als Unternehmer beschäftigt. Und das war mein Riesenvorteil. Ich kam ja als Pädagoge da rein. Und wahrscheinlich bin ich auch deswegen so erfolgreich gewesen. Ich habe ja auch konsequent immer nur meinen Markt bei den pubertierenden Rotzlöffeln gesehen. Ich habe ein Ausdrucksmittel verkauft. Ich habe meinen Mitarbeitern immer gesagt, und denkt dran, das Wichtigste ist, wir verkaufen keine Hosen, wir verkaufen ein gutes Gefühl. Hm. Und das müssen die kapieren. Und das lernt man nicht unbedingt bei der Betriebswirtschaft. Da lernt man, wie man Hosen verkauft. Und wie die sein müssen und Dingsbums. Aber das ist alles zweitrangig. Klar muss ein gutes Produkt haben. Aber du musst das Produkt mit einer Emotion aufladen. Die Leute wollen dann ein gutes Gefühl kaufen. Keiner kauft sich irgendein Kleidungsstück, damit es warm hält.
Ich habe ein Zitat für dich mitgebracht von Lewis Hamilton. Ich meine, das ist ja hier so, Rennsport ist der ja.
Ja, bin ich auch affin.
Gut vertraut, genau. Lewis Hamilton hat vor kurzem gesagt, natürlich habe ich auch schlechte Tage, aber ich setze mir keine Ziele, die ich erreichen kann. Das funktioniert bei mir nicht. Ich will immer darüber hinausgehen.
Ich verstehe, was er meint. Ich formuliere nur genau gegensätzlich.
Ich weiß, deswegen habe ich es mitgebracht.
Ist aber dasselbe. Okay. Ich weiß genau, was er meint. Bei mir ist das so, und das ist natürlich über meine Erfahrung als Schüler und so weiter begründet. Dadurch, dass ich sowieso von der Erwachsenenwelt immer nur zwei Sätze behalten habe, halt den Mund, wenn die Erwachsenen reden, oder werd doch erstmal groß. Also ein ganz verständliches, was bist du denn da für ein Fantast und wie auch immer, werd doch erstmal groß. Das hat mich richtig angekotzt, weil ich dachte, ich habe doch so viel gute Sachen zu erzählen und die Erwachsenenwelt will das alle gar nicht hören. Also, und diese traditionellen Ziele, die, wie soll ich sagen, da hatte ich ja immer Schwierigkeiten, fremde Ziele zu erreichen. Und dann kommt auch eine gewisse Versagensangst, aber nur nicht sich selber gegenüber, dass man sich nicht leistungsfähig fühlt, sondern Versagensangst gegenüber den offiziellen Anforderungen der Gesellschaft. Da eine Versagensangst. Und auch, klar, man lebt in einer Gemeinschaft und dort hat man, ist ja auch eine gewisse Erwartungshaltung. Ja, und dann habe ich wirklich gelernt, mich da von diesem Stress zu befreien. Und wenn halt irgendwelche Dinge für mich nicht erreichbar waren, wie eine Eins im Abi oder wie auch immer. Nee, da war ich der größte Philosoph, was für ein Schwachsinn ist, dass man für eine Eins im Abi Hauptsache durchkommen und anschließend richtig was bewegen und erfolgreich sein und so weiter. Also ich bin dann immer in eine andere Ebene gegangen. Oder ganz banal, wenn mich einmal zum Kirchenweitspucken meinetwegen aufgefordert hätte und ich hätte gewusst, boah, ich spuck die Kirche sowieso am weitesten, hätte ich immer den Contest angenommen und hätte noch einen draufgelegt und so weiter und so fort. Wenn mich aber einer zu irgendwas anders aufgefordert hätte, wo ich gewusst hätte, oh Gott, da hast du gar nicht drauf, dann hätte ich dem klar gemacht, dass er doch ein Vollidiot ist, dass er sich wegen so einer Scheiße da irgendwie betteln will und so. Und so bin ich dem aus dem Weg gegangen. Und ich nach außen kommuniziere ich immer nur meine Ziele, und das ist auch für mich wichtig, auch für mich kommuniziere ich, und ich nehme mir nur Ziele vor, die, wo ich 100% weiß, die erreiche ich ganz locker. Aber jetzt kommt das, wo er sagt, ich will immer darüber hinaus.
Genau.
Ich erzähle es keinem, aber im Hinterkopf habe ich natürlich irgendwie Visionen, Träume. Nur die traue ich mich ja keinem zusammen. Ich würde ja alle auslachen. Ich meine, wenn ich da als ADS-Kind in der Volksschule gesagt habe, ich werde mal 100 Firmen, ich will 100 Firmen gründen und 100 Millionen Umsatz machen, hätte ich das nämlich nie gemacht, weil ich vorher schon das Gelächter des ganzen Dorfes gewesen wäre und schon alleine dadurch mein Selbstverständnis zerstört worden wäre. Und naja, und wenn alle wissen, was du willst, dann kriegst du auch viel mehr Steine in den Weg gelegt. Also machst du doch, erfüllst du deine Träume doch besser. Naja.
Also plädierst du dafür, das in uns zu behalten?
Ich plädiere dafür, dass man Ziele, wo man, oder so gehe ich mit mir um. Und was heißt plädiere dafür? Kann jeder machen, wie er will.
Klar,
bei mir hat das super funktioniert, dass ich Ziele, wo ich genau weiß, die erreiche ich, dass ich die auch formuliere und die große Schnauze habe. Aber jetzt kommt, immer wenn ich kurz davor bin, das Ziel zu erreichen, dann nehme ich die Latte und lege die schnell höher. Und das ist das neue Ziel, was ganz nah drin ist, was ich wieder allen posaunen kann. Und wenn ich da wieder kurz bevor, lege ich die Latte noch wieder höher. Denn wer sein Ziel im Leben erreicht, hat es nicht hoch genug gesetzt. Aber das Ziel muss man ja nicht direkt ganz da oben hinlegen. Das ist doch Frust. Welcher Mensch hält das denn psychologisch aus, wenn er hier ist und hat ganz da oben ein Ziel? Das kann ein Wunsch sein. Das kann eine Erkenntnis sein. Wow, wenn alles gut läuft, ist das möglich? Warum nicht? Nichts ist unmöglich oder wie auch immer. Aber nach außen, weil ja unsere normierte Gesellschaft ganz anders tickt, kommuniziere ich nur das, was ich dann auch halten kann und ganz sicher bin. Aber ich erreiche das Ziel nicht, weil ich finde, ein Ziel erreichen ist das Schlimmste, was ein Mensch machen kann. Und das ist genau dieselbe Scheiße mit der 1 plus im Abi. Warum fallen 75% aller Abiturienten ein Jahr lang in ein Loch, wissen nicht, was sie machen sollen? Brauchen eine Auszeit, müssen sich orientieren. Warum? Sie hatten nie Zeit, sich mal in eine Ecke zu setzen und darüber nachzudenken, wer bin ich, warum fühle ich, was will ich überhaupt, wofür bin ich auf dieser Erde? Alle diese Scheißgedanken, die sich so ein kleiner Kurden in den 50er Jahren machen musste, weil er nämlich nicht von morgens bis abends bespaßt wurde und Langeweile hatte und in der Ecke saß. Und Langeweile, eine ganz wichtige Sache ist, dass sich ein Mensch entwickelt, weil durch das Nadelöhr muss man durch, um kreativ zu werden. Durch das Nadelöhr muss man durch, weil dann fängt man auch mal an, über sich und das Sein und die Dinge und was weiß ich nachzudenken. Kann man doch gar nicht, wenn man schon beim Baumklötzchen aufeinanderstapeln nicht in Ruhe gelassen wird und gleich gezeigt kriegt, wie das alles geht. Guck dir die Kisten von Lego an. Weißt du, früher wurden einfach Steinchen gekauft, große, kleine, zack, hingeschmissen, Kind, jo, spiel mal. Hat sich die geilsten Burgen gebaut, die Erwachsenen fanden zwar, dass das scheiße aussieht, aber für das Kind war das der Wahnsinn. Was ist heute? Rennwagen drauf, Burg drauf und weder ist ein Steinchen falsch.
Ja.
Dann sind sie doch gleich die Loser. Das hat sich geändert. Und da müssen wir drüber nachdenken und das hat auch mit den Zielen zu tun, verstehst du? Der Mensch braucht auch wieder eigene Ziele und der Mensch muss über sich nachdenken. So, und es steht nur noch 1 plus im Abi, weil dann ist das Glück ja gelaufen, dann ist das Abi, dann kommt die große Lehre, die Kids wissen nicht, was sie machen sollen und müssen sich dann erstmal orientieren. Das ist eigentlich das Schlimmste, was wir den Kids antun können.
Von schlimmen Dingen, die wir Kindern antun können, zu sehr schönen Dingen, die wir uns antun können. Und das sind die menschlichen Beziehungen. Ich habe was mitgebracht aus deinem Buch. Ich lese dir das kurz vor.
Ja.
Wir sind seit 50 Jahren zusammen und seit 44 Jahren verheiratet. Wir hatten alle Krisen, die eine Ehe haben kann. Aber egal. Wir haben uns wie wir uns zwischendurch genervt haben, wie wir uns angeschrien haben, wie scheiße wir uns fanden, da war immer diese Ratio. man kann doch nicht eine Beziehung hinschmeißen, weil irgendwas nicht läuft. Dann muss man an sich arbeiten. Wenn ich Ihre Frau fragen würde, was Ihnen beim an sich selbst arbeiten, von dem Sie hier sprechen, am schwersten gefallen ist.
Was mir am schwersten gefallen ist?
Ja. Was würdest du da sagen? Und weil meine Fragen in Sie vorbereitet sind, habe ich dich gerade gesiezt.
Also,
was ist dir am schwersten gefallen? Was würde deine Frau sagen, was dir am schwersten gefallen ist?
Ja, doch, eindeutig. Obwohl ich noch ein anderes dazu sagen möchte. Eindeutig. Ja, also, was mir am schwersten gefallen ist und wo ich immer noch dran arbeiten muss und was wahrscheinlich ich nie richtig in den Griff kriege, das hat aber diese, das ist aber meine Erkenntnis, das ist auch bedingt, weil ich halt schon als Kind mit ADS sozusagen ausgestattet war. Und zu dieser ganzen Hyperaktivität und in Anführungsstrichen Aufmerksamkeitsdefizit, kommt nämlich noch was oft hinzu und das ist eine gestörte Impulskontrolle. Das heißt, zwischendurch, wenn jemand den falschen Knopf drückt und man fühlt sich ungerecht behandelt, also das Gerechtigkeitsempfinden eines solchen Menschen, sag ich mal, nicht nur für sich selber, sondern noch mehr eigentlich für die anderen. Wenn man meint, jemand anders ist ungerecht behandelt, also so schmerzfrei und selbstlos, wie man sich dann plötzlich für den einsetzt, da sagen alle nur, sag mal, hat er einen weg? Das ist so nicht normal. Richtig, das ist nicht normal. Aber genauso, wenn du dich jetzt selber schlecht behandelt fühlst oder so, nee, und einer einen Begriff sagt oder irgendwas, und du dich angegriffen, beleidigt und Dings fühlst, nee, also der falsche Knopf gedrückt ist, dann sind die Impulse schon extrem heftig und gehen auch über das hinaus, was so ein normaler Mensch als gerechtfertigt empfindet. Und dann ist mir dann auch irgendwann bewusst geworden, weil früher hat mich immer genervt, weil auch meine Mitarbeiter dann irgendwann, dann ging das Gerücht rum, ich wäre ein Choleriker oder wie auch immer. Ich wusste aber, ich bin kein Choleriker, weil das beruht ja auf ganz anderen Sachen, sondern inzwischen weiß ich, ja, etwa diese gestörte Impulskontrolle, das ist auch nur ganz kurz, du schießt raus und du findest das alles scheiße. Du faltest die Leute zusammen und bist dann mental auch noch stark. Auf einmal brechen vor dir Mitarbeiter zusammen oder Dingsbums und du denkst, ey, scheiße, was habe ich denn jetzt gemacht? Dir tut das wieder so leid. Also wie oft habe ich Mitarbeiterinnen im Arm gehabt und die ganze Schulter meines T-Shirts wird durchgeheult, weil mir das wieder, keine Ahnung, ohne dass ich gemerkt habe, zu impulsiv etwas scheiße fand. Und dann anschließend wieder drösen musste. Also dieses, ja, meine Frau sagt dann immer, ich wäre wie eine Sauna, wo sie ja natürlich recht mit hat, daran zu arbeiten, wenn das so, ich sag mal, chemikalisch vorgegeben ist in deinem Kopf, das ist schon super, super hart.
Wie das mit der Sauna, das Bild habe ich noch nicht verstanden. Wie eine Sauna?
Du bist, also entweder bin ich der begeisterte Mensch der Welt, reise alle mit, alles ist geil und hier hinter mir her, zack, und alle stürmen mit. Oh, das ist alles so was von scheiße. Also, naja, dass ich da sofort alles zerschlagen muss und neu aufbauen muss. Und aber was ich zu dieser langen Beziehung sagen will, und ja, vielleicht ist der Satz, das stammt ja aus meinem ersten Buch, glaube ich.
Genau, ne? Ja, genau, die Jahreszahlen sind damit auch.
Das mit dem, mit der, dass die Ratio dann, kann man nicht hinschmeißen. Irgendwo hat das natürlich jeder. Ich habe da noch nicht weitergedacht. Ja, das war auch da. Aber ich glaube, ein noch bedeutender Grund ist nämlich, und jetzt kommt die Erkenntnis in meines neuen Buches, ich war 20, meine Frau war 17, als wir uns kennengelernt haben. Und da ist man ja nun mal, zumindest wenn man im Westerwald der 50er Jahre aufgewachsen ist, da ist man noch lange nicht so fertig wie heute einer. Also ich meine, als Persönlichkeit und so selbstbewusst wie heute ein 20-Jähriger. Das ist ja, man wurde ja mit 20 noch als Kind behandelt. Mit 21 ist man erst erwachsen geworden und meine Frau war 17. Und das heißt, wir waren beide auch noch im extremen Abhängigkeitsverhältnis. Meine Frau musste das Geld, was sie verdient hat, als Angestellte, das musste die zu Hause abgeben, obwohl sie Ersatzmutter war, weil die Mutter gestorben ist und noch 5 andere Kinder, 500 glaube ich, ja, oder 4, ist ja auch egal, großziehen musste und so weiter. Trotzdem wurde das Geld abgegeben. Ganz andere Verhältnisse. Ja. Da war man noch nicht so eine Persönlichkeit, sonst hätte man sich ja sowas gar nicht so gefallen lassen. Und wenn man sich so früh dann kennenlernt, dann, ja, der Mensch und die Persönlichkeit des Menschen ist nun mal ein Produkt der Sozialisation, sowohl Fremdsozialisation als auch Selbstsozialisation. Und da, glaube ich, war das ein Riesenvorteil, weil wir uns gegenseitig, ja, man könnte auch sagen, erzogen haben und sozialisiert haben. Also zu dieser Selbstsozialisation, die ich mit mir vorgenommen habe oder wo ich richtig geil drauf war, kam dann die Fremdsozialisation meiner Frau, die andere Bedürfnisse hatte und die sehr frühzeitig, ja, wie die Diskrepanz, gehst zur Schule, fremdbestimmtes Lernen, zu Hause hast du andere Interessen und so weiter. Und das auf Partnerebene, und dadurch verändern sich Menschen, auch in der Persönlichkeit. Und dadurch, glaube ich, haben wir den Vorteil, dass wir gegenseitig dafür gesorgt haben, dass unsere Persönlichkeiten und die Gesinnungen und die Bedürfnisse sich auch immer näher aneinander bewegt haben, sodass es kein zwanghaftes Unterordnen unter jemand anderen ist. Also ich sag mal, wenn sich zwei 50-Jährige kennenlernen als Pärchen und die sind schon relativ, das Brett vom Kopf wächst ja mit, ne? Und das Brett vom Kopf ist schon so dick. Wir konnten sozusagen, wir haben uns kennengelernt, als das Brett vom Kopf noch ein Blatt Papier war. Da kommt man noch mehr an den Kopf ran, kann die Gesinnung mit beeinflussen und so weiter. Und so haben wir uns gegenseitig beeinflusst. Und ich glaube, das ist dann ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, der selbst in der härtesten Krise, wo jeder, der diese gemeinsame Sozialisation nicht hat und auch nicht dieses Verbundenheitsgefühl, was ja auch nicht immer nur mit Ratio zu erklären ist. Ja Gott, scheiße, jetzt sind wir 50 Jahre zusammen, was soll die Kacke? Jetzt können wir uns doch nicht mehr trennen oder so. Nee, das hört sich so rational an. Aber das ist ja auch irgendwie, ja Gott, ich meine, warum stehen Kinder in den meisten Fällen bis zum Ende zu ihrer Familie? Warum meint jemand da, wo er geboren ist, dass er sich da am wohlsten fühlt? Das sind ja alles solche Dinge, die einen sozialisiert und bewegt haben. Und ich glaube, da haben wir uns gegenseitig so beeinflusst, dass einfach dann das Zusammenleben zwar rational vielleicht aussieht, ne, aber eigentlich hoch emotional ist oder eine Einheit geworden ist, wo die Balance stimmt. Ja, wo die Balance zwischen diesem vernunftmäßigen, ja verdammte Kacke, kannst du jetzt nicht das Kind mit dem Bad auskippen, mit diesem, ja, sich emotional gar nicht lösen können, weil man schon 50 Jahre sozusagen von dem anderen erzogen worden ist.
Mhm. Ja, also ich finde, das ist...
So stelle ich mir das vor.
Das ist erstrebenswert, also diese Einheit zu finden. Kommen wir mit Blick auf die Uhr.
Ja, deswegen geht aber der Punk genauso ab, als wenn das nicht vorhanden ist.
Das glaube ich dir.
Du kriegst den nur schneller in den Griff.
Ja, das glaube ich dir. Kommen wir mit Blick auf die Uhr so langsam, aber sicher zum Abschluss. Ja. Und es gibt zum Abschluss immer die Halbsätze. Und du stehst jetzt vor der ganz großen Herausforderung, kurz zu antworten, Titus. Ja. Ich beginne einen Satz, du beendest ihn.
Ja.
Ganz in meinem Element bin ich, wenn?
Wenn ich selbstbestimmt irgendetwas tun kann, wo ich vorher schon weiß, das gibt eine geile Sinnstiftung durch entweder Erfolg oder zu sehen, dass ich Menschen Freude bereitet, strahlende, dankbare Kinderaugen in Afghanistan und Syrien, wenn ich da einen Skateboardpark hingestellt habe, sind das Geilste auf dieser Erde.
Ich bin ein Andersmacher, weil?
Weil Andersmachen immer bedeutet, selbstbestimmt was machen und das geile Gefühle gibt.
Was ich bis heute bereue, ist?
Nix. Et war wie war.
Schönen Gruß nach Köln. Wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte, dann?
Das möchte ich gar nicht wissen, weil ich würde dann gerne genauso weiterleben, wie ich momentan lebe. Aber das wäre ich wahrscheinlich nicht schaffen, wenn ich wüsste. Und deswegen ist es schweinegut, dass du nie wissen kannst.
Wenn Skateboarden 2020 seine olympische Premiere feiert, dann?
Dann habe ich ein lachendes und ein weinendes Auge, ein gespaltenes Herz und bin schon eher ein bisschen traurig, weil ich weiß, dass durch diesen Schritt die pädagogische und soziologische Kraft dieser bewegungsorientierten Jugendkultur verwässert wird und dort aber Gott sei Dank nicht mehr erleben werde, weil meine Restlaufzeit ist so, dass ich glaube, dort nicht mehr erleben zu werden, dass Skateboarden wirklich was ganz Normales wird und als Leistungssport wie alles andere gesehen wird, muss ich nicht mehr ertragen.
Lieber Titus, ich danke dir für deine Zeit, ich danke dir für deine Gastfreundschaft hier in Münster und gebe dir gerne das letzte Wort. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern abschließend noch so als Impuls mit auf den Weg geben möchtest, vielleicht auch im Kontext des Andersmachens?
Ja, das mit einem Satz ist ja immer unmöglich. Nee, da könnte ich nur sagen, mach dein Ding, lass dir nicht reinreden, aber trag auch die Verantwortung, wenn es schief geht.
Und ich trage die Verantwortung, wenn es schief geht, hier mit den ganzen Kameras und alles, weil du hast nämlich jetzt gerade in diesem Moment direkt in die Kamera geredet. An der Stelle nochmal der Hinweis für die, die uns nur zuhören.
Vielleicht war es auch die falsche.
Nee, das war schon die richtige. Alles. Du hast schon die richtige Kamera ausfindig gemacht. Titus, tausend Dank für das wertvolle Gespräch. Und
ja, ich sag nochmal tausend Dank. Das hat mir extrem viel Spaß gemacht, weil du mich sehr, sehr hast laufen lassen.
Das freut mich.
Und trotzdem gesteuert hast. Mit
Dankeschön.
Gezielten Fragen.
Dankeschön.